Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute, wir sind klasse, macht auf die Kasse. Wertschätzung der GesundheitsarbeiterInnen gestern und heute.
Die Gaststätte ist ja wunderschön, die liegen hier an der Pegnitz, ne? Über der Pegnitz eigentlich sogar, ne?
Ja, es ist über ein Brückenspital, ist direkt über das Wasser gebaut.
Hier steht geschrieben, großes Schild in güldenen Buchstaben, Heiliggeistspital. Jetzt Altenheim, gestiftet 1339 von Konrad Groß, zerstört 1945, wieder aufgebaut 1952. Historischer Hof mit Kreuzigungsgruppe von Adam Kraft.
Ja, weil es ist ja eigentlich ein Neubau, ne? Der Nachkriegszeit, muss man ja mal so sagen.
Okay, also das haben sie nachgebaut.
Ja.
Ja, auch wenn Nachbau, wunderschöner Sandsteingebäude, ne?
Auf jeden Fall, wenn man es nicht weiß, dann kann man fast denken, hier ach, leibhaftiges Mittelalter. Wir sind jetzt hier in dem äußeren Spitalhof, also der so längs der Pegnitz ist. Auch hier wohnen meines Wissens wieder alte Menschen heute hier, also so dieses, dass es ehemals ein Altenheim war und jetzt heute ein Seniorinnenwohnheim, übernimmt ja so diese Tradition.
Wunderbare Ahornbäume machen den Innenhof schattig und die beiden Brückenbogen, auf denen das Gebäude dann draufsteht, das ist ja auch ein schöner Blick, wenn da der Fluss so drunter wegfließt.
Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir in den Kreuzigungshof rein, weil genau, da war das ehemalige Spital auch. Ah, hier sind wir jetzt also im Kreuzigungshof. Man sieht auch noch die Kirchturmspitze von der dazugehörigen Heiliggeistkirche, die ja dem Ganzen ihren Namen gab. Und wir müssten ja jetzt über der Pegnitz stehen, ne?
Genau, hier sind diese beiden Bögen, die wir jetzt gerade gesehen haben, unter denen das Wasser durchfließt.
Und das waren die Gebäude für die Pfründnerinnen und Pfründner. Das heißt also für die alten Menschen, die sich hier einkaufen konnten, um ihren Lebensabend zu verbringen. Das war natürlich auch ein sozialer Fortschritt, dass das jetzt möglich hier war.
Das war im Kern, wenn man heute hört, Heiliggeistspital, dann denkt man eigentlich das Krankenhaus, ne? Aber war damals gar nicht.
Nee, also es ist umfangreicher, das mittelalterliche Spital. Es ist also für alte Menschen, es ist auch für Frauen, die ihr Kind zur Welt bringen, Kindbetterinnen, und es ist für kranke Leute. Aber es hatte immer diese Doppelfunktion. Und dann war natürlich entscheidend, dass es immer eine Kirche dabei gab. Ja, also diese geistliche Fürsorge im Falle von Krankheit, die stand im Vordergrund, und das hat sich ja vollkommen gewandelt.
Das war ja wahrscheinlich auch der Blickwinkel. Also man hat ja sicher nicht hier seinen Lebensabend verbracht, wenn man begütert war. Das hat man dann sicher zu Hause getan, ne? Sondern es waren arme Menschen. Und es war vermutlich eben diese christliche Sichtweise, steht ja in der Bibel, ich muss mich natürlich auch um die Kranken kümmern, ich muss mich um die Armen kümmern.
Also das war durchaus der Grundgedanke, aber dennoch haben wir jetzt hier schon eine Weiterentwicklung insofern, als man hier von der Kommunalisierung der Krankenpflege spricht. Das heißt also, die Kommune hat durch diese Stiftung Mitte des 14. Jahrhunderts von einem der steinreichsten Männer der damaligen Zeit, Konrad Groß, diese Fürsorgeeinrichtung hier übernommen, währenddessen das älteste Spital in Nürnberg von Mönchen geleitet wurde, von den Deutschherren Ordensmönchen.
Das war?
Mitte des 13. Jahrhunderts. Und dann 100 Jahre später, Mitte des 14. Jahrhunderts, benötigt Nürnberg also zum Aufstieg einer der bedeutendsten Städte im Heiligen Römischen Reich diese Fürsorgeeinrichtung. Ja, und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass ja der Begriff der Pflege im Mittelalter nicht Krankenpflege andeutete, sondern Verwaltung. Das heißt, der Spitalpfleger, der war aus dem Patriziat, also aus der Oberschicht.
Ach ja.
Ja. Währenddessen diejenigen, die eigentliche Pflege innehatten, das nannte man Krankenwartung.
Und was waren das für Menschen dann?
Das waren also keine Ausgebildeten. Die Krankenpflegerinnen, also sprich die Krankenwärterinnen hier, das waren, ja, welche Herkunft die waren, das weiß man nicht. Sicherlich keine Bürgerstochter, sondern darunterstehend, und haben ihre Ausbildung erhalten, Learning by Doing. Aber immerhin weiß man so viel, als dass Sie zusammen mit der Küsterin, Küsterin würde man heute vielleicht zur Stationsleitung sagen, dass sie zusammen mit denen also die Pflege hier inne hatte. Die haben auch Schichtdienst schon ausüben müssen.
Weil du immer mit der weiblichen Endung sprichst, das ist auch tatsächlich ein kleines I, das sind hauptsächlich Frauen.
Ja, also das ist sicherlich auch eine Veränderung, dadurch, dass in der Anfangszeit des Mittelalters, also beginnend mit dem frühen Mittelalter und auch noch in der beginnenden spätmittelalterlichen Zeit hier, also um 1200, um 1300, die Pflege noch ausschließlich in der Hände von klösterlichen Orden waren, und zwar von Männerorden, weil Frauen in Klausur lebten, die durften gar nicht pflegen, war das noch eine Männerangelegenheit. Also die Pflege, die Care-Arbeit war nicht von Anfang an weiblich, das finde ich eine ganz entscheidende Erkenntnis. Aber dann mit Aufkommen dieser städtischen Spitäler sind es nahezu ausschließlich Krankenwärterinnen. Ist mir nicht bekannt, dass hier Krankenwärter auch gearbeitet hätten. Es war ohnehin schwierig, Frauen zu untersuchen durch Männer. Also das ging aus Schicklichkeitsgründen eigentlich gar nicht.
Kolleginnen an den Krankenhäusern, die heute Pflege, in der Pflege arbeiten, die würden sich interessieren, was hatten die überhaupt für Arbeitsbedingungen? Wie viele Patienten haben die versorgt? Weiß man sowas überhaupt?
Naja, nicht genau, weil natürlich darüber nicht Buch geführt wurde. Aber wenn wir uns mal, wir können auch mal hier es gibt ja hier im Spital, im Halle-Gahr-Spital auch so eine Leuchttafel, wenn wir da mal das Licht anmachen, dann sehen wir hier einen Plan des Krankensaales. Das ist übrigens das heutige Restaurant, ne? Heilige Geist Spital Restaurant. Und da sehen wir 100 Betten, die natürlich auch Bett an Bett standen, möglicherweise abgetrennt durch einen Vorhang, um ein bisschen Intimität auch herstellen zu können. Im Zentrum ein Altar, also das heißt für die Bettlägerigen, die es nicht mehr geschafft hätten. So, und dann sehen wir an einer Fensterwand einen größeren Raum, da lebte die Küsterin. Und links und rechts eines Ofens, es gab zwei Öfen, die das Ganze hier beheizt haben, diesen großen Saal für 100 Patientinnen oder Patienten, zwei Kammern, in denen die Krankenwärterinnen schliefen. Also permanenter Pflegenotstand. Eine Küsterin mit 4 bis 6 Wärterinnen. Das Wort Wartung ist ja übrigens interessant, dass wir das noch kennen bei Gefängnis.
Eigentlich eher, Wärter, oder Irrenanstalten. Ne?
Auch Irrenanstalten, ja. Oder sogar noch Autowartung. Ne? Ich bringe mein Auto zur Wartung. Das kommt noch daher. Ja, von daher war natürlich der Schlüssel, der Personalschlüssel, denkbar mies.
Ja, gut. Oder schlecht.
Schlechter.
Schlecht für die Leute damals. Ja. Aber wahrscheinlich konnte man sich glücklich schätzen, überhaupt in so ein Spital reinzukommen. Oder wie war das dann?
Auf jeden Fall, natürlich. Das war eine feine Angelegenheit, weil man muss davon ausgehen, dass circa ein Drittel der Bevölkerung immer unterhalb des Existenzminimums lebte. Das heißt, hier also ein Bett zu haben und einen Ofen und regelmäßig was zu essen zu bekommen, was auch bedeutete, morgens und abends jeweils eine Maß Bier, weil die sehr nahrhaft war und Bier einfach reiner war als das Wasser. Und was natürlich auch die Konsequenz hatte, dass diese Patienten, Patientinnen oftmals sediert waren und eben nicht geschrien haben vor Schmerzen oder sonst irgendwie. Ja, aber für die Betroffenen war das sicherlich erstmal ein sozialer Fortschritt. Wie die Arbeitsbedingungen waren, also ich denke, es ist umso notwendiger denn je, dass man die aktuellen Arbeitssituationen im Care-Bereich dokumentiert, weil man hat sich im Mittelalter herzlich wenig um die Leute geschert, die da arbeiten mussten.
Hat keinen interessiert.
Genau. So, jetzt sind wir hier raus aus der Stadt.
Das ist das Sebastian-Spital.
Ja, Sebastian verweist ja schon auf die Pest.
Wir sehen ja hier dieses Schild. In diesem Haus befand sich das Sebastian-Spital, gegründet als Pestlazarett 1490 durch Sebald Schreier aus der Stiftung des Konrad Toppler. Das war der Bürgermeister damals, meiner Kenntnis nach. Ne? Man hat eben aus Italien gewusst, dass es sinnvoll ist, Betroffene in Quarantäne zu stecken. Und auch in Venedig gab es zum Beispiel so ein Pesthaus. Ne? Und da hat man das gelernt und hat gesagt, machen wir hier auch und schicken die Leute
raus. Das waren natürlich auch nur die ärmeren Leute, nicht die Reichen, die durften zu Hause bleiben, wurden dort gepflegt.
Ja, die wurden bestimmt, haben die Ärzte bestochen, ne, und konnten deswegen dann bleiben.
Bemerkenswert daran ist noch, dass es das älteste, zumindest glaubt man das, älteste Pesthaus auf deutschem Boden ist.
Ach nee, ne? Okay.
So, und ich habe hier mal noch ein Pesthospital aus Wien in einem Bild. Das ist zwar von 1679, aber hier sieht man so ein bisschen, wie die Versorgung oder die Fürsorge da sich vorgestellt hat.
Ja, aber man beachte auch die Pfleger und Pflegerinnen. Also was die für eine Körperhaltung hatten. Hier schon mal, ich weiß nicht, ob es jemand Krankes oder schon Verstorbenes weggetragen hat. Also das Pflegepersonal wird hier wirklich ausgebeutet ohne Ende, ja.
Was man drauf sieht, ist im Kern ist ein großer Saal auch. Ne? Es gibt ein bisschen Sonnenschutz hier. Ganz wichtig, der Priester natürlich, das ist natürlich immer ganz zentral. Ne? Ja. Den Leuten muss natürlich irgendwie Segen gespendet werden und sie müssen den Gottesdienst miterleben.
Ja, und da rechts wird offensichtlich dann die alten Klamotten der Toten verbrannt, um eben das als Ansteckungsherd auszuschließen, dass man alles vernichtet. Und da links oben in dem Raum, da räuchert offensichtlich eine Krankenwärterin auch den Raum aus, um den Pesthauch auszumerzen.
Hier wird ein Kranker versorgt mit Essen.
Der Teller Suppe, genau.
Was sie hier machen, weiß ich nicht. Da sieht man von oben jemanden, der zieht jemanden. Ja, ach, den lassen den runter. Das ist,
das ist
ein Toter, ne? Also die sind möglicherweise da oben isoliert und dann sollen die nicht runterkommen und sondern lassen den Toten herab.
Das wäre sowieso denkbar, weil da oben liegt nämlich jemand im Bett, währenddessen unten, da liegen sie noch alle auf der Erde. Dass du also zum Sterben dann nochmal ordentlich gebettet wirst, während du als infizierter Mensch mit anderen zusammengepfercht auf engem Raum in einem Saal platziert wirst.
In Augsburg weiß man ein bisschen mehr, also zumindest habe ich mehr Informationen gefunden über das dortige Pesthospital, wurde ungefähr zur gleichen Zeit gebaut. Da weiß man, die Kranken wurden aufgenommen in das Hospital, mussten sich dann ihrer eigenen Kleidung entledigen. Dann kam ein Barbier und der sogenannte Brechvater, das war der Pfleger, wir hatten es vorher, ne? Das ist eher der Verwalter. Gab auch eine Brechmutter im Übrigen. Die Klamotten wurden dann aufbewahrt.
Hier, guck mal, nach dem Tod eines Kranken durfte seine Kleidung nicht mehr gebraucht, sondern musste ausnahmslos verbrannt werden.
Nur im Fall der Genesung hat man es ihnen zurückgegeben. So ist es völlig richtig, das zu Recht. Ja. Man hat halt Hygienevorschriften damals gehabt. Das wird jetzt nicht so doll gewesen sein, ne? Aber zumindest wusste man irgendwie, dass man diese Geschichte mit den Kleidungen machen soll und dass man eben das Essen und die Getränke nicht irgendwie anderen dann gibt, die sich infizieren. Das war zumindest da ja schon bekannt.
In diesen Pestzeiten, wenn diese Seuche ausgebrochen ist, da waren natürlich die Leute ganz schön außer Rand und Band, weil natürlich alles drunter und drüber gegangen ist. Wenn man sich zeitgenössische Buchmalereien anschaut, in denen es um die Pest geht, da sieht man, dass da eine Armada an Särgen oder Leichname ohne Holzsarg zu Grabe getragen werden. Und es ist bekannt, dass insbesondere die Totengräber erhöhte Gehaltsforderungen gestellt haben, weil sie eben wussten, dass sie verdammt wichtig waren. Und überhaupt dadurch, dass man nicht wusste, wie lange man noch zu leben hatte, hat man natürlich auch die ganze Sozialstruktur und die ganzen Hierarchien nicht mehr akzeptiert. Wenn man sagte, du bist Bürgermeister, naja, das ist doch lachhaft, du wirst ja morgen genauso draufgehen wie ich. Also, ja, also achte ich doch dich nicht mehr, deinen Stand.
Ich bin mir ziemlich sicher, wie die Antwort auf diese Forderung der Totengräber war. Man hat gesagt, 3 Jahre Nullrunde. Nein? So ist es heute, ne?
Aus der Vergangenheit tauchen wir auf in die Gegenwart. Das erlauben wir uns, denn was heute passiert, das wird ja ab sofort auch Geschichte sein. Und wir befinden uns mitten in einer spannenden Auseinandersetzung, nämlich der zwischen den Arbeitgebern und den Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Es geht allgemein dabei um die Frage, ob die Lohnabhängigen aufgrund der Inflation einen Reallohnverlust hinnehmen müssen, also wer bezahlt die Krise?
Im Besonderen haben die Beschäftigten im Gesundheitsbereich bei den Warnstreiks im April 2023 eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und in Nürnberg waren bei diesen Streiks übrigens ganz stark auf der Straße die Beschäftigten der Klinik Nürnberg Service Gesellschaft, kurz KNSG, von der jetzt auch noch viel die Rede sein wird.
Wir schreiben den 1. Mai, gerade ist die revolutionäre Demo in Gossenhof mit 2800 TeilnehmerInnen zu Ende gegangen und unser Reporter Robert Wendland hat da auch die Rede der Initiative Gesundheit statt Profit aufgezeichnet.
Hey, hallo, ich bin die Anja und ich arbeite als Krankenschwester am Klinikum und bin organisiert in der Initiative Gesundheit statt Profit. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Gesundheitswesen für Menschen und nicht für Märkte da sein sollte. Dazu muss es der kapitalistischen Verwertungslogik entrissen werden. Wir Gesundheitsarbeiterinnen spüren Tag für Tag die Auswirkungen. Zu wenige Krankenhäuser, volle Notaufnahmen, fehlende Reservebetten, blutige Entlassungen, Arbeitsbedingungen, die uns krank machen. Daraus folgt eine schlechte Versorgung der PatientInnen. Das gefährdet Menschenleben Tag für Tag. Dies muss allen bewusst sein. Unsere Kämpfe brauchen eure solidarische Begleitung und Unterstützung. Die angebliche Revolution von Lauterbach ist eine Lüge, die noch weitere Krankenhäuser auf dem Altar des Marktes opfert. Immer mehr Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich stehen auf und führen Kämpfe um Entlastung, um bessere Bedingungen. Das sind Meilensteine und Beispiele von Entschlossenheit und Stärke. Wir sind ein zorniger Bereich, weil immer noch nicht erkannt wird, dass es wichtiger ist, in die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung als in unermesslich steigende Rüstungsetats zu investieren. Auch in Nürnberg und in ganz Mittelfranken wurden die Kämpfe um den TVÖD sehr stark in den Kliniken und auch in Altenheimen wie dem Nürnberg-Stift geführt. Wir haben gezeigt, wir können ernsthafte Streiks mit Erhalt eines Notdienstes führen. Die Wucht der diesjährigen Warnstreiks hat viele überrascht. Von Beschäftigten aus Service, Labor, Aufnahmen, Pflegekräfte bis Transportdienst waren wir auf der Straße und haben unseren Unmut deutlich gemacht. Bei der Mitgliederbefragung zum Tarifergebnis werden wir nun mit Nein stimmen.
Am Morgen hatte ja bereits der DGB zur Demo aufgerufen und hier änderten Vertreterinnen der KNSG entschlossen den Lautsprecherwagen und gaben ihre Empörung ausdrücklich. Heuer keine prozentuale Erhöhung, dann geht die KNSG leer aus, stand auf einem Schild zu lesen. Die Betriebsrätin der KNSG, Karin Reinfelder, machte bei der Gelegenheit ebenfalls deutlich, dass sie den von der Gewerkschaft ausgehandelten Kompromiss nicht gut findet und in der Mitgliederbefragung ablehnen werde. Sie wies deutlich darauf hin, dass die KNSG-Mitarbeiterinnen sich das Leben und die Mieten auch noch leisten können und dringend einen Inflationsausgleich benötigen.
Das ist ein Skandal! Dagegen werden wir gemeinsam laut sein, Unterschriften sammeln, Kundgebungen organisieren und für die 3.000 Euro für die KollegInnen kämpfen. Gerade die Servicebeschäftigten des Klinikums brauchen diesen Inflationsausgleich am nötigsten. Unsere Kämpfe aus Sorge sind Kämpfe der Hoffnung und des Widerstands gegen das Zurichten der Gesundheitsversorgung auf Profit. Lasst uns also gemeinsam streiten und kämpft mit uns gegen Privatisierung und Profitorientierung. Auf weitere gelingende Kämpfe im Gesundheitsbereich. Kommt am nächsten Samstag in die Katze, wir malen Transparente, solidarisiert euch, macht mit. Danke.
Am Morgen hatte bereits der DGB zur Demo aufgerufen und hier enterten VertreterInnen der KNSG den Lautsprecherwagen und gaben ihrer Empörung Ausdruck. Heuer keine prozentuale Erhöhung? Dann geht die KNSG leer aus, stand auf einem Schild. Die Betriebsrätin der KNSG, Karin Reinfelder, machte bei der Gelegenheit ebenfalls deutlich, dass sie den von der Gewerkschaft ausgehandelten Kompromiss nicht gut findet und in der Mitgliederbefragung ablehnen werde. Sie wies deutlich darauf hin, dass die KNSG-MitarbeiterInnen sich das Leben und die Miete kaum noch leisten können und dringend einen Inflationsausgleich benötigen.
Vor 2 Jahren, nach 30 Jahren Outsourcing, hatten sich ja die Kolleginnen der KNSG die Wiedereingliederung und damit auch die Entlohnung nach TVÜD erkämpft. Wieder und wieder ertönten da bei Streiks und Demos selbstbewusste Forderungen wie »Wir sind klasse, macht auf die Kasse« oder »Gleiche Arbeit, gleicher Lohn«.
Es war ihr erfolgreicher Kampf. Mit der Gewerkschaft an ihrer Seite haben sie die Wiedereingliederung erreicht. Aber sie sind noch in der Überleitungsphase. Und da sind zwar prozentuale Erhöhungen, aber eben keine Einmalzahlungen vorgesehen. Draußen tobt jetzt das internationalistische Straßenfest. Wir haben uns zu einer Gesprächsrunde im Stadtteilladen Schwarze Katze in Gostenhof zusammengefunden.
In unserer Runde haben wir von links nach rechts jetzt Andrea Jo-Weisenberger. Sie ist medizinisch-technische Angestellte am Klinikum Nord. Hüseyin Kandemir, Servicearbeiter und Betriebsrat der KNSG. Er war heute Morgen auch ganz vorn dabei. Anja Schmeitzel haben wir gerade in der Rede gehört. Und Ingrid Artus, Professorin der Soziologie und Streikforscherin an der Uni Erlangen. Frage in die Runde, dass man die Kolleginnen im Servicebereich überhaupt outgesourced hat vor 30 Jahren und dass man sie so schlecht bezahlt, immer noch heute, dass viele kaum über dem Mindestlohn sind, das ist ja eigentlich unglaublich. Ohne sie geht's ja gar nicht im Krankenhaus. Welche Rolle spielt denn in einer Klinik der Service?
In der KNSG gibt es verschiedene Tätigkeitsbereiche. Neben dem Patiententransportdienst hat die Reinigung natürlich auch, also ist die ein ganz wichtiger Aspekt. In der Sterilisation arbeiten Kräfte von der KNSG, also wo es darum geht, medizinische Geräte für die OPs zu reinigen und zu sterilisieren. Also das muss gut gemacht werden, da muss man gut eingearbeitet sein, da braucht man Fachpersonal, damit wir mit sauberen Geräten operiert werden können. Dann arbeiten viele im Reinigungsbereich, also das heißt Zimmer reinigen, und die müssen natürlich auch entsprechend gut gereinigt werden. Hospitalismuskeime, das ist ein Riesenpunkt irgendwie auch im Krankenhaus. Viele Menschen haben Angst, dass sie wollen eigentlich gar nicht ins Krankenhaus, weil sie sich vielleicht dort im Krankenhauskeim auffangen könnten. Also da braucht es einfach qualifiziertes Personal, dass das sehr gewissenhaft reinigt.
Ja, das war jetzt die Andrea Weisenberger.
Oder Jo.
Nehmen ihr Hüseyin Kandemir ist eben im Service beschäftigt bei der Klinikum Nürnberg Service Gesellschaft im technischen Bereich. Andrea hat das gerade geschildert, irgendwie welche Aufgaben es da gibt. Die Servicebeschäftigten waren ja früher vom Krankenhaus angestellt und dann wurden die outgesourced.
Im KNSG 2000 haben die KNSG einfach gegründet. Das heißt einfach mit Personal sparen und Geld sparen. Bis jetzt, 32 Jahre, die haben bei uns Millionen Geld gespart.
Vor 2 Jahren, da habt ihr dann gesagt als Beschäftigte, das kann so nicht weitergehen und da muss ich jetzt was ändern. Und der Bürgermeister hat damals
aus Versehen wahrscheinlich ein Wahlversprechen gegeben und gesagt, ja, da werde ich was tun. Und dann ist es so richtig losgegangen bei euch.
Ja, vor allem so Anfang der Pandemie. Wir haben ein paar Mitglieder und zwei Gewerkschaften ein paar Mal Gespräche gemacht. Wir haben gesagt, müssen wir was machen, so geht nicht. Wir haben ungefähr 3 Monate 470 Mitglied gemacht. Einfach mit jeder Kollegin gesprochen, erzählt, motiviert. Das war unser erster Erfolg. Das zweite haben wir mit Politikern einfach gesprochen, Rede gehabt, meistens Politiker zu unserer Seite genommen. Das war unser zweiter Erfolg. Dann haben wir gesagt, müssen wir auch im Fernsehen oder zu Radio Interview geben. Dann haben wir auch gemacht. Und vierten, vor dem Schittrag, haben wir nochmal alle Kolleginnen und Kollegen nochmal geredet, gesprochen, motiviert, organisiert. Wir waren 5-mal draußen. Dann haben wir 5-mal richtig so. Wir waren da draußen und wir haben 3-mal längere Verhandlung gemacht mit Arbeitgeber. Und dann Schluss haben wir geschafft. Das heißt, ab 1.1.24 wir werden die TV-Brücke.
Das Problem ist jetzt eben gerade, dass durch diesen aktuellen Kompromiss, den Verdi in dieser Tarifrunde geschlossen hat, es keine Erhöhung gibt, obwohl die dringend gebraucht würde. Als nächstes sitzt hier in der Runde Anja Schmeitzel. Das ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Vorgang für alle, die im Krankenhaus arbeiten, ne? Weil so ein Outsourcing, das verursacht ja auch eine Spaltung.
Genau, das verursacht eine Spaltung und wir sind total glücklich, dass wir jetzt auch gemeinsam, vor allem die KNSG hat es erreicht, wir haben sie da unterstützt und wir sind jetzt total glücklich, dass wir jetzt gemeinsam kämpfen und jetzt auch in der Tarifrunde gemeinsam gekämpft haben. Die KNSG war wirklich wieder stark auf der Straße, total engagiert in den Streiks und umso wütender und empörter sind wir jetzt auch darüber, dass die KNSG jetzt, wenn dieser Beschluss in der Mitgliederbefragung eine Mehrheit findet, dann mit nichts für 2023 dasteht, wo das die Kolleginnen sind, denen es wirklich an allen fehlt, die durch die Inflation am meisten zu leiden haben, die den Inflationsausgleich wirklich dringend benötigen, um Miete, Essen, Schulzeug für die Kinder und so weiter zu bezahlen.
Nächste in der Runde ist Ingrid Artus, ist Soziologin, Professorin mit Fachbereich Industriesoziologie. Das heißt, dein Thema ist auf jeden Fall auch Streik und mit Outsourcing wirst du dich auch schon befasst haben. Ne? Ist es denn an den Kliniken, ist das sozusagen ein Standard, dass man da outsourced oder ist das eher eine Ausnahme?
Ja, doch, das ist ziemlich häufig. Und nicht nur an den Kliniken, muss man sagen. An den Kliniken ist es besonders, es ist nochmal besonders heikel wegen dieser Hygienefrage, weil es wirklich Facharbeit ist im Grunde, wichtige Arbeit, die da outgesourced wird, schlechter bezahlt wird. Das Ziel von dem Outsourcing ist wirklich in erster Linie die Löhne zu drücken. Und das hast du aber nicht nur im Krankenhausbereich, sondern du hast es eigentlich in vielen Bereichen. Häufig ist es migrantische Arbeit, häufig ist es Frauenarbeit, ja, die man eben einfach möglichst billig bezahlen wird. Will, also da wird outgesourced und das ist eine Praxis, die ist so ab 2000, kann man sagen, in den letzten 20 Jahren massiv wirklich wird die missbraucht und zwar europaweit, ne? Also nicht nur in Deutschland, mit dem klaren Ziel Tarifdumping tatsächlich oder Lohndumping. Ja? Und es trifft die, gut, die teilweise auch schlechter gewerkschaftlich organisiert sind, aber die sich nicht wehren können, ja? Mit denen man es meint, machen zu können. Ja, und genau das ist bei der KNSG der Fall auch, ja, ist ein Fall unter vielen. Eine Ausnahme bei der KNSG ist, dass die Belegschaft auf die Barrikaden gegangen ist und wirklich eben, indem sie sich ja sehr solidarisch und kämpferisch gezeigt haben und auch unterstützt worden sind in ihrem Kampf von Verdi, muss man sagen, ja. Also, dass die es wieder geschafft haben, im Grunde so eine Rückanbindung an den TVED zu erkämpfen, war großartig, ist großartig, muss man sagen. Der Hammer ist halt, dass es jetzt sozusagen erstmal in der Tarifrunde ist, das, was man erkämpft hat, fällt hinten runter, ne? Weil jetzt diese Einmalzahlungen nicht gezahlt werden. Ne?
Was sagen denn deine Kolleginnen dazu? Wie reagieren die darauf, auf so eine Nachricht? Also jetzt hat man eigentlich einen Lohnzuwachs bekommen, den man ganz dringend bräuchte, und jetzt gibt es den gar nicht. Den gibt es erst 2024.
Die letzte Kollegin ist zu mir gekommen. Warum kriegen wir nicht dieses Jahr? Dann habe ich gesagt, das ist so einfach gelaufen. Das müssen wir weitermachen. Das wenigstens dieses Jahr. Wir werden nächstes Jahr kriegen. Aber wichtig ist für uns, wenigstens diese Informationen angreifen, auch bekommen. Deswegen habe ich gesagt, Kollegen erzählt, müssen wir weitermachen. Zuerst Unterschrift sammeln oder mit Rathaus gehen oder Stadtrat gehen, dann Kundgebung machen. Und wichtig ist, Politiker zu unserer Seite nehmen, und weil entscheidet der Verwaltungsrat und Stadtrat. Deswegen ist Politik sehr wichtig. Ja, gibt es Leute, die sagen, ja, machen wir weiter, aber gibt es die Leute, die sagen, kriegen wir nicht. Ich habe jeden Tag fast in meinen Kollegen, fast 200 Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Die meisten haben gesagt, das machen wir weiter.
Wie ist denn die Stimmung im anderen Teil der Belegschaft, die sind, nämlich zum Beispiel eben in der Pflege oder Therapie? Wie sieht es da aus mit der Möglichkeit, dass man da auch solidarisch ist und dann die KNSG-Kolleginnen unterstützt dabei, diesen Inflationsausgleich zu kriegen?
Ja, also ich habe schon mit vielen Kolleginnen gesprochen, und auch in der Gruppe ist zu hören, wir möchten unseren Kolleginnen in die Augen schauen können, die so viel weniger verdienen. Wir möchten, dass die das Geld auch abbekommen. Und ich habe das Gefühl, da sind schon einige auch bereit dafür, mit auf die Straße zu gehen und sich zu engagieren, dass auch die KNSGler das bekommen, weil wir arbeiten ja wirklich Hand in Hand und sehr eng zusammen. Wir sehen uns jeden Tag. Wir sind aufeinander angewiesen, und es geht nicht, dass Leute dann einfach überhaupt nichts abkriegen.
Würdet ihr denn sagen, jetzt mal vielleicht an euch alle drei, dass das, was jetzt in diesem Tarifkonflikt an Kampfbereitschaft, an Power da war, war es gut oder schlecht, dieser Streik?
Also der Streik war gut diesmal. Ganz viele Leute sind auf die Straße gegangen, auch im Klinikum. Es ist ja immer ein bisschen schwieriger, im Klinikum zu streiken. Wir sind nicht in der Autoindustrie. Wir haben die Patienten, können die nicht einfach zurücklassen ohne Personal. Aber es gab die Notdienstvereinbarung, in der wurde geregelt, dass wir während der Streiktage Wochenendbesetzung haben. Und die Wochenendbesetzung, Wochenendbesetzung ist besser als manchmal der Normalzustand. Also von daher war der Streik jetzt nicht das Schlimmste für die Patienten. Aber es gab doch auch einige Stationen, die Bettenschließungen angemeldet haben oder Stationsschließungen, weil sie wütend sind, die Leute, weil sie sagen, es geht lange genug, haben wir das alles mitgemacht. Ich habe mein Leben nach diesem Arbeitgeber ausgerichtet, mein Urlaub, alles ständig musste ich verschieben, weil ich einspringen musste und keine verlässlichen Arbeitszeiten hatte. Also dann sind sie alle gestresst. Da gibt es Situationen, wo zwei Pflegekräfte für 30 Patienten zuständig sind. Am Schluss hatten wir 9000 Leute am Kornmarkt in Nürnberg. Also das war so bundesweit mit einer der größten Streikbewegungen. Also ich denke auch, es wäre, was den Abschluss angeht, mehr drinnen gewesen. Und ich muss sagen, ich für mich bin sauer, und ich werde jetzt auch am 4. Mai beginnt die Mitgliederbefragung. Ich werde gegen den Abschluss stimmen, auch weil ich das völlig unakzeptabel finde, wie dass sie KNSG so behandelt wurde, dass wenn ihr Einmalzahlung gekriegt haben, keine tabellenwirksame Erhöhung im ersten Jahr. Also das geht für mich überhaupt nicht, und ich finde auch, der öffentliche Dienst, der muss besser aufgestellt werden. Also der ist nochmal abgehängt worden zur Privatwirtschaft, und gute Leute gehen vielleicht dann eher in die Privatwirtschaft und nicht in den öffentlichen Dienst. Es ist auch eine politische Sache, was der öffentliche Dienst der Bevölkerung wert ist.
rausgehört habe, ist, dass schon da Druck da war, Power da war, dass es aber noch nicht reicht, weil der Organisationsgrad ja auch nicht so hoch ist, wie jetzt zum Beispiel in der Metallindustrie. Da geht noch was, müsste man sagen, oder wie sieht ihr das?
Es hat absolut noch Potenzial nach oben. Und was mir ein Anliegen wäre, dass man einfach auch sich von der Gewerkschaft her da ein Stück weit demokratischer aufstellt in der Beteiligung der Beschäftigten mit den Forderungen. Und wie Andrea auch gerade schon gesagt hat, unser Dilemma und unser ganz großes Anliegen ist einfach die Entlastung. Wir brauchen Entlastung, wir brauchen eine bessere Personalbemessung, damit wir nicht krank werden durch diese Arbeit, die wir leisten für die Bevölkerung. Und dafür sind, glaube ich, dann nochmal deutlich mehr bereit zu kämpfen. Wir hatten jetzt schon eine richtige Wucht in unserem Kampf. Also wir mussten auch Leute zurückholen, die eigentlich streiken wollten, weil wir gesagt haben, scheiße, wir sind aber natürlich an die Notdienstvereinbarung verpflichtet. Tut uns leid, du musst jetzt wieder zurück auf Station. Das war das erste Mal, dass wir Leute wirklich wieder zurückschicken mussten, die streiken wollten.
Ingrid, ich weiß ja von dir, dass du auch vergleichst Streikbewegungen in Deutschland, anderswo in Europa, wie die Beschäftigten organisiert sind und so. Und jetzt warst du erst in Frankreich, wo ja diese großen Demonstrationen waren wegen der Rentenreform. Was würdest denn du sagen, irgendwo, woran hängt es, dass dann manchmal so eine Arbeiterbewegung wie in Deutschland mit so einer Gewerkschaften, die so stark sind, dass die da eigentlich so wenig rupfen? Oder ist das gar nicht so?
Naja. Vergleich. Also in Frankreich aktuell gibt es ja eine ganz große Bewegung, die ist auch echt stark und auf der Straße und so. Gut, das eine ist, dass die einfach Nein sagen zum Abbau von Besitzständen. Das ist eigentlich der Punkt in Frankreich. Und wir sagen irgendwie immer ja, nein, vielleicht und dann doch, ja, so. Also jetzt auch wieder, ich meine, es ist ein Reallohnverlust, ja, den Verdi da abschließt. Ja, so, also und so nolens volens sagen wir, wenn es vielleicht sein muss, ne. Also und ich muss sagen, dieses Nein, was in Frankreich gerade auf der Straße ist, wenn man so will, das höre ich hier nicht so laut. Also das hätte ich gerne lauter gehabt, ja. Und das hätte Verdi auch machen können in der Tarifrunde, finde ich. Also zumindest keinen Reallohnverlust. Ich sehe überhaupt nicht, warum wir bei unserem Wirtschaftsstandort in der jetzigen Situation, also auch wenn man sich die Reichtumsverteilung anschaut, warum die Arbeiter, Arbeiterinnen, die Beschäftigten auf Lohn verzichten sollen aktuell. Ja? Also ich sehe es einfach nicht. Ne? Also das vermisse ich tatsächlich bei unseren Gewerkschaften, einfach mal so ein Stück weit auch nicht mitzugehen bei allem, was man ihnen da so an Schrecklichkeiten anträgt, ja, sondern halt Nein zu sagen. Ja? So. Das ist in Frankreich schon entwickelter, muss man sagen. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, also in Frankreich halten jetzt gerade die Gewerkschaften auch zusammen, ja, 8 Gewerkschaften. Also es ist selten in Frankreich, dass die alle zusammenhalten. Im Moment ist es so. Und also hier ist es, finde ich, toll war eigentlich dieser Megastreik, ja, also wo auch die EVG und Verdi gemeinsam mal gezeigt haben, was denn möglich ist, ne, wenn man sich koordiniert und es einfach tut, ja, also den Streik ausruft. Und da hatte ich dann schon gehofft, naja, dass man das nicht nur als Warnstreik mal übt, sondern man hätte es schon, also in der jetzigen Situation, auch mal machen können, ja, so ein Streik. Also, ja, und das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, warum es bei uns nicht geht. Man müsste da vielleicht auch noch mal von unten schieben, ja, die Gewerkschaft da oben, ja, so, also, und vielleicht auch mal jetzt bei der Mitgliederbefragung Nein sagen, ja, also nein, ja. Das Angebot, so wie es jetzt vom Schlichtungsausschuss beschlossen worden ist, also eigentlich ist es total daneben, ja, also könnte man auch einfach mal Nein sagen.
Ich weiß jetzt von euch beiden, also von Andrea und von Anja, weiß ich, dass ihr mit Nein stimmen wird. Du hast eine andere Position vielleicht, du würdest...
Ja, bei uns der Granesi-Mitarbeiter fast 99%, die werden den Nein sagen.
Okay, einfach. Ja. Sag doch mal irgendwie, was sind die Forderungen an die Stadt Nürnberg, an die Arbeitgeber von der KNSG?
Darf ich mich mal kurz einklinken? Also der Harald Riedl, unser Stadtkämmerer, der ist ja jetzt ab heute, 1. Mai, ist in Rente, habe ich in der NN gelesen. Und er macht ja schon immer so eine Vorausplanung.
was die Tariferhöhungen angeht. Er muss das ja schon immer in seine Kalkulation mit einberechnen. Und er hat doch tatsächlich mit einer deutlicheren Tariferhöhung für den öffentlichen Dienst gerechnet. Und jetzt kommt da 7 Millionen wohl, ich glaube so 7 Millionen war der Betrag, weniger raus. Also das wird sogar billiger für die Stadt, als die Stadt eingeplant hat. Von daher, diese 7 Millionen sollten wir doch mal für die KNSG jetzt fordern. Ne?
Okay, das heißt dann wieder, seid solidarisch und wir sind klasse.
Macht auf die Kasse!
Dank an unsere GesprächspartnerInnen Ingrid Artus und die VertreterInnen der Initiative Gesundheit statt Profit, Anja Schmeitzel, Jo Weisenberger und Hüseyin Kandemir. Mit Musik von David Chestai, Scott Holmes, Springtide und Fischfang.